Moin und herzlich willkommen zu der ersten Ausgabe von Campus Kommunal, dem neuen Podcast des Rüdiger-Butte-Bildungswerkes. Ich bin Hannelore Hunter-Rossmann. Heute ist Olaf Lies mein Gast, der niedersächsische Minister für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung und designierter Ministerpräsident. Wir sprechen über eine in Deutschland noch wenig verbreitete Form des Wohnungsbaus, das serielle Bauen. Welche Chancen sind damit verbunden? Wie kann mit seriellem Bauen der Wohnungsmarkt entlastet werden? Wie können Kommunen das umsetzen? Des Weiteren beschäftigen wir uns in einem kleinen Exkurs auch mit dem Thema serielles Sanieren. Viel Spaß beim Zuhören der ersten Folge unseres Podcasts Campus Kommunal des Rüdiger-Butte-Bildungswerkes. Lieber Olaf, ich freue mich, dass du heute hier bist als niedersächsischer Minister für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung. Und wir wollen heute mit dir über ein Thema sprechen, was vielen vielleicht noch nicht ganz so bekannt ist. Das ist das Thema serielles Bauen.
Mhm.
Aber bevor wir da einsteigen, würde ich dich gerne kurz vorstellen. Und ich habe das natürlich gegoogelt und recherchiert und ich hoffe, ich habe alles richtig gefunden. Mach's aber in Eckpunkten, deine Vita ist so lang, das würde sonst zu weit führen. Bist Jahrgang 1967, bist geboren in Wilhelmshaven, bist von Hause aus Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik, ein Feld, was mir völlig fremd ist und fern ist. Aber deine politischen Stationen, die sind natürlich sehr lang, deswegen kürze ich sie ein bisschen ab. Du bist jetzt seit 2022 Minister für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung, deswegen bist du auch hier, weil Bauen da ein Inhalt ist. Du bist gewesen davor Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz. Und davor warst du auch schon Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und seit 2008 Mitglied im Niedersächsischen Landtag. Genau wie bei vielen anderen Landes- und Bundespolitikern kommst du ursprünglich aus der Kommunalpolitik.
Mhm.
Bei dir war es der Gemeinderat Sande, wo du dann seit 2002 Ratsmitglied wurdest und dann 2006 auch Kreistagsmitglied im Landkreis Friesland. Und da knüpfen wir auch gerne an mit der ersten Frage. Kannst du dich noch an deinen ersten kommunalpolitischen Erfolg erinnern?
Ja, ich habe schon überlegt gerade. Also es gab viele Themen, aber ein Thema, das mir in Erinnerung geblieben ist, was eng damit verknüpft ist, ist das Thema Kinder-, Jugend-Sport. Das war ein Sportplatz, der als Bolzplatz genutzt wurde. Und natürlich hat es dann zur Aufregung geführt. Und wir haben damals große Untersuchungen, messtechnische Untersuchungen gemacht auf dem Deich. Man konnte die Schafe mehr hören als eigentlich die Kinder, die gespielt haben. Und haben es geschafft, dass Kinder da bolzen können. Also etwas eigentlich, was man denkt, was völlig normal ist, und das haben wir dann gemeinsam auf den Weg gebracht, auch durchaus mit Akzeptanz dann, und das zeigt, man kann der Kommunalpolitik dafür sorgen, dass vor Ort Dinge besser werden.
Demokratie vor Ort.
Ja, absolut.
Wunderbar. Prima. Dankeschön. Und heute bist du Minister.
Mhm.
Was sind da jetzt so hauptsächlich deine Bezugspunkte zur Kommunalpolitik?
Also sie sind ganz praktisch, weil ich, auch wenn das alles zeitlich gar nicht einfach ist, immer noch Mitglied im Gemeinderat und im Kreistag bin, weil man am Ende doch merkt, dass die Lebenswirklichkeit ganz stark vor Ort stattfindet. Dort merken die Menschen, was Politik verändert und bewirkt und auch die Umsetzungsschwierigkeiten vor Ort stattfinden. Also als Bauminister mache ich in Hannover viele Themen, bringe ich viele Themen voran, aber die Auswirkungen haben wir vor Ort in der Gemeinde, in der Stadt und im Landkreis. Und deswegen ist für mich die kommunalpolitische Arbeit beides. Sie ist etwas, einen Beitrag zu leisten, um es vor Ort besser zu machen, aber sie ist für mich auch eine Chance, immer wieder zu reflektieren, wie wirkt eigentlich landespolitische Arbeit vor Ort und was nehme ich aus der Erfahrung vor Ort eigentlich mit für meine Zielsetzung, die ich landespolitisch habe?
Das gegenseitige Wechselspiel, die Auswirkungen deiner Tätigkeit in Hannover vor Ort dann dementsprechend auch mitzuerleben. Wunderbar, das so wünscht man es sich. Wollen wir mal wirklich jetzt zum Thema kommen, einsteigen in das serielle Bauen. Was versteht man darunter eigentlich?
Ja, vielleicht muss man andersrum anfangen. Was machen wir heute? Heute ist es so eine Art Manufaktur. Wir überlegen uns, irgendwo brauchen wir Wohnraum. Dann planen wir, wie es da aussehen könnte. Dann ist es differenziert entwickelt. Dann sieht ehrlicherweise jede Wohnung vom Schnitt möglichst noch anders aus. Am besten noch ein paar runde Kanten, die sozusagen das Haus aufwendiger machen. Und in Summe stellen wir fest, Bauen ist teuer. Und das serielle Bauen oder auch das modulare Bauen sorgt dafür, dass ich zur Vereinheitlichung komme. Das heißt, ich schaffe es, gleiche Strukturen mehrfach zu bauen, zu realisieren. Ich schaffe es vielleicht auch industriell zu produzieren, sodass ich also auch günstiger produzieren kann. Also das große Ziel ist, am Ende soll lebenswerter Wohnraum entstehen, aber der Weg des seriellen und modularen Bauens führt dazu, dass er günstiger wird. Und das treibt uns gerade in der Zeit, wo Bauen sehr, sehr teuer geworden ist, um, und da ist das serielle Bauen ein Teil der Lösung.
Das serielle Bauen ist es mehr im Einfamilienhausbereich oder eben auch im Mehrfamilienhausbereich? Weil ich denke mal so ein bisschen, also wenn man so Serie, ist ja vielleicht unbedingt außer bei Netflix manchmal auch negativ behaftet, sieht alles gleich aus, sind das dann die Plattenbauten der 2020er Jahre? Wo siehst du da den meisten Ansatzpunkt?
Also man kennt es aus dem Einfamilienhausbereich auch, diese Okalhäuser, die man von früher kennt, also die mit vorgefertigten Elementen in sehr kurzer Zeit auf der Baustelle dann eben zusammengesetzt wurden. Das war so in der Zeit, wo man sich anderes leisten konnte, plötzlich nicht mehr attraktiv. Ich sehe es vor allen Dingen im Geschosswohnungsbau. Also in der Frage, nicht wie schaffe ich individualisiert für jemand, der sich Wohnraum privat schaffen will, Wohnraum, sondern wie schaffe ich bezahlbaren Wohnraum, der trotzdem attraktiv ist. Und das ist der Haupteinsatzfall. Und da haben wir aber auch die größte Herausforderung, weil uns fehlt ja gerade im Geschosswohnungsbau, also im Mietwohnungsbereich, fehlt uns bezahlbarer Wohnraum. Sind, wenn wir ehrlich sind, heute bei Preisen von etwa 5.000 Euro pro Quadratmeter. Wir müssten also 17, 18, 19 Euro Miete nehmen. Das heißt, wir müssen mit den Kosten runter. Und deswegen hat das Thema serielles Bauen oder modulares Bauen so einen hohen Stellenwert auch für uns.
Okay, also das heißt, bezahlbarer Wohnraum ist damit durchaus eng verknüpft.
Ja.
Welche Vorteile und welche Nachteile vor allen Dingen kann serielles Bauen auch beinhalten? Also wenn man so ein bisschen liest, sagen die Architekten, die natürlich in bestimmten Bereichen vielleicht auch um Aufträge sich fürchten, wie auch immer, es sieht dann alles gleich aus. Und wie gesagt, wir sind gerade, wenn wir im Geschosswohnungsbau sind, in Richtung Plattenbau, was ja dann doch sehr negativ behaftet ist. Aber welche Vorteile, Nachteile, wie schätzt du das ein?
Also ich will da mal sagen, wie wichtig für uns Architekten und Bauingenieure sind. Aber die brauchen wir ja nicht nur für den Neubau. Also wir wollen Bestandsgebäude umnutzen, aufstocken. Wir haben gerade die Bauordnung auch dahingehend geändert, dass es viel einfacher wird. Auch die Umnutzung von Gebäuden. Also da, wo die Individualität gefragt ist, aus einer bestehenden Struktur etwas Neues, Modernes zu machen. Aber für die Frage, ob ich in großen Mengen Wohnraum schaffe, und den schaffe ich ja nicht an einer Stelle, keiner von uns möchte mehr Siedlungen schaffen, wo 30.000 Leute in einem Gebiet wohnen. Aber wenn ich schaffe, über Strukturen wie serielles Bauen, sozusagen das, was ich dort schaffe, ein Geschosswohnungsbau mit vielleicht 12 Wohnungen, sozusagen zu multiplizieren, das baue ich nicht nur in dem einen Ort, sondern auch im anderen Ort, dann habe ich diese große Sorge, sieht nicht alles gleich aus, gar nicht mehr, weil der größte Teil des Wohnraums ist ja schon gebaut, aber ich habe die Vorteile des seriellen Bauens. Und ich glaube, deswegen ist die Sorge, die viele haben, jetzt entstehen riesige, gleichförmige Quartiere mit großen, auch sozialen Schwierigkeiten. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, durchaus auch teilindividualisiert günstiger bauen zu können und das eben an verschiedenen Stellen im Land, im Landkreis, in der Gemeinde zu ermöglichen.
Wunderbar, das hört sich schon mal gut an. Damit ist impliziert, dass der Wohnungsmarkt dadurch entlastet werden kann. Du wirst die Zahl spontan im Kopf haben, wie viele Wohnungen werden wir in Niedersachsen bis 2040 benötigen?
Na, etwa 250.000 Wohnungen müssen noch gebaut werden. Es liegt ein bisschen daran, dass wir Wohnraum in anderer Form brauchen. Also wir haben heute etwa 43 Quadratmeter pro Person. Das ist viel, muss ja die Kinder mitbedenken. Das heißt, wir wissen natürlich schon, dass in vielen Bereichen Personen, Menschen irgendwann in relativ großen Wohnungen oder großen Häusern wohnen. Und zwar nicht, weil sie das unbedingt wollen, sondern vielleicht auch, weil es keine Alternative gibt. Und deswegen brauchen wir eben mehr Wohnraum, mehr Wohnungen, aber durchaus kleinere Wohnungen. Also wir brauchen Wohnraum, der es Einzelpersonen ermöglicht, barrierefrei leben zu können, ohne das Quartier verlassen zu müssen, also auch im Quartier gebaut und nicht in besonderen Siedlungen, wo plötzlich alle Menschen wohnen, die Häuser verkauft haben. Das macht ja keinen Sinn. So, und das ist, glaube ich, genau die Herausforderung, die wir haben. Also nicht, es geht nicht mehr nur um die großen Wohnungen, es geht vor allen Dingen auch darum, in einer sich verändernden Gesellschaft, demografischer Wandel, barrierefreien, kleineren Wohnraum zu schaffen und dann vielleicht die Chance zu öffnen, dass größerer Wohnraum oder Häuser dann wiederum Familien zur Verfügung gestellt werden.
Spielt da dieses Thema Jung kauft alt auch mit einer Rolle, ne?
Ja, das ist wunderbar.
Das wäre ja ein gutes Zusammenspiel, weil du wohnst im ländlichen Raum, ich auch. Wir wissen alle, wo die Wohngebiete mit den Einfamilienhäusern sind, wo ganz viele Menschen alleine in einem großen Haus wohnen, häufig auch damit überfordert sind, aber die Alternative fehlt. Und sie wollen aber nicht irgendwo in die Stadt oder an den Rand auf die grüne Wiese, wo nichts ist, sondern sie wollen ja am Leben teilhaben.
Ja, genau. Ja. Also sie wollen eigentlich möglicherweise genau da bleiben, wo sie sind in dem Gebiet. Jetzt müssen wir aber auch dafür sorgen, dieses Jung kauft alt, dass es attraktiv ist, auch ein älteres Gebäude zu kaufen. Ja. Das heißt, man muss natürlich auch darauf achten, dass nicht das Sanieren eines Altbaus durch Vorgaben so teuer wird, dass es schon wieder nicht wirtschaftlich darstellbar ist. Also wir müssen das wirklich Wohnen als Ganzes betrachten Und deswegen finde ich auch, geht es nicht nur um die Frage von Geschosswohnungsbau und Mietraum bei dieser Frage, es geht auch um Eigentum. Hm. Wir müssen dafür sorgen, dass sich Menschen in unserem Land wieder Eigentum leisten können, weil das ist ein Grundbedürfnis vieler Menschen. Das müssen sie nicht, aber wenn sie es wollen, müssen wir es ihnen auch ermöglichen. Und ich glaube, auch da sind wir gefragt, also beides im Blick zu haben. Bezahlbaren Wohnraum, den ich miete, aber genauso die Möglichkeit für diejenigen, die auch hart dafür arbeiten, weil sie sich damit einen Traum erfüllen wollen, dass das möglich wird.
Ja, Eigentum ist ja in Deutschland auch ein sehr emotionales Thema.
Ganz genau.
Also das Ziel, eine eigene Immobilie, sei es Wohnung, sei es Haus zu haben, ist ja, wenn man auf die Straße geht, die Leute fragt, wie möchtest du gerne wohnen? Ja, am liebsten in einer Eigentumswohnung oder einmal.
Genau.
Hat ja auch ein Thema im Zusammenhang mit dem Thema Altersvorsorge.
Ja, genau.
Das muss man ganz klar sagen.
Und das ist doch gut, weil Menschen dann auch bereit sind, die arbeiten da hart für und sparen dafür, dass sie sich das ermöglichen können. Dann ist das doch auch eine Chance für uns, weil das generiert auch Wohnraum.
Richtig. Kommen wir mal so ein bisschen in die praktische Umsetzung. Mhm. Wo die Bebauungspläne gemacht werden, ist klar, nämlich in der Kommune. Was können oder wie können Kommunen mit seriellen Bauen punkten? Wo siehst du da den Ansatzpunkt, wo ein Gemeinderat, ein Stadtrat auch gegenüber seiner Bevölkerung oder mit seiner Bevölkerung sagen kann, Mensch, wir gehen hier wirklich individuell auf unsere Belange ein und bieten über serielles Bauen Chancen, um das Wohnen attraktiv zu machen?
Also das Attraktivste beim Seriellen wäre ja, wenn ich möglichst identisch an verschiedenen Stellen in der Lage wäre, etwas genauso zu bauen. Und damit ich über Gleichteile, gleiche Planung, gleiche Voraussetzungen arbeiten kann. Das ist der große Vorteil. Und ich müsste auch nochmal sagen, ich muss das dann auch anders produzieren. Das heißt, ich produziere das Haus nicht mehr auf der Baustelle, sondern ich produziere die Komponenten zum Beispiel in größeren Fabriken. Ehrlicherweise, wie wir das in allen anderen Wirtschaftsgütern auch machen. Wir bauen die Autos ja auch nicht vor Ort bei den Bürgern zusammen, sondern in der großen Fabrik. Nur beim Wohnen machen wir das komischerweise nicht. Da ist alles vor Ort.
Ein schöner Vergleich. Danke dafür.
Genau. Also die Bausätze werden sich nicht so bewähren, wenn wir die rausgeben. Aber das wäre der Gedanke dabei. Das Erste muss sein, wir müssen Strukturen schaffen, damit auch gefertigt werden kann, damit für serielle Bauen auch die Komponenten zur Verfügung stehen. Mhm. Das Zweite ist, das haben wir ja auch in der Bauordnung Niedersachsens geändert und inzwischen in 15 von 16 Bauordnungen ist es angepasst, dass wenn in irgendeinem anderen Bundesland, Baden-Württemberg, ein Haus genehmigt ist, dass das Thema serielles Bauen dazu führt, dass es hier nicht nochmal neu geprüft oder genehmigt werden muss, dann kann ich das auch hier bauen. Das ist ganz wichtig dabei.
Das ist ja schon mal ein wichtiger Punkt, ja.
Absolut, aber das setzt dann wiederum voraus, dass ich bei dem Aufstellen der B-Pläne sozusagen jetzt nicht Strukturen schaffe, die es dann wiederum unmöglich machen, solche Bauten auch dorthin zu stellen. Also ich habe schwierig geschnittene Grundstücke, ich habe Strukturen, die nur über komplexe Bauvorhaben zu besetzen sind. Also das wäre schwierig. Das heißt, die erste Bitte an die Kommune ist, flexibel auch in der Struktur der Zuschnitte im B-Plan vorzugehen. Naja, und dann gehört dazu, und das erleben wir eben leider auch in vielen Städten, ich finde das immer richtig, wenn Kommunen sagen, ich habe einen Anspruch an die Qualität des Wohnraums, an die Fassade, an die Gestaltung. Aber manchmal geht nicht alles. Und ich glaube, dass den Menschen der Wohnraum, den sie sich leisten können, vielleicht noch wichtiger ist als die schöne Fassade. Und deswegen brauchen wir auch da natürlich bei den Kommunen die Bereitschaft zu sagen, wir setzen jetzt nicht immer noch was obendrauf, weil das macht dann das Serielle irgendwann nicht mehr seriell, weil es dann doch wieder individuell ist. Und das wäre noch die nächste Bitte zu sagen, jetzt, ganz jetzt, nicht 50 Jahre lang, aber die nächsten 5 Jahre wird es ganz elementar darum gehen, dass wir den Menschen unserer Gesellschaft zeigen, dass wir eins der dringendsten Probleme der Daseinsvorsorge Wohnen lösen. Und da müssen jetzt alle bereit sein, auch mal zu sagen, da lasse ich mal ein bisschen von meinen individuellen Wünschen weg und sorge mal dafür, dass es geht. Und das können wir nur Kommune, Land, Bund, Hand in Hand.
Okay, wunderbar. Das ist der Aufruf an die Kommune, an die Ratsleute. Ich denke mal, wir werden dazu mit Sicherheit vielleicht auch nochmal einen Workshop machen vom Rüdiger-Butte-Bildungswerk, um da nochmal intensiver einzusteigen. Ja. Du hast es vorhin kurz angetickt, gesetzliche Regelung im Bundesbaurecht und oder der niedersächsischen Bauordnung für serielles Bauen. Mhm. Das heißt, wenn ein Haus in Brandenburg schon in dieser Form genehmigt ist, braucht es nicht mehr in Niedersachsen genehmigt werden. Das vereinfacht schon mal sehr, sehr viel. Gibt es weitere gesetzliche Regelungen in diesem Zusammenhang oder ist das eigentlich so ein bisschen schon der Hauptpunkt?
Na, ich würde schon sagen, dass wir, wenn wir uns die Frage sehr genau ansehen, wie sichern wir bezahlbaren Wohnraum? Dann ist das Serielle, das Modulare, das werden ja vorgefertigte Komponenten im Sinne von, da ist schon Räume vorgefertigt, ein Teil. Ein wichtiger Teil, den wir aber mitdiskutieren müssen, weil sonst erwecken wir den Eindruck, dass Serielle sei die Lösung alleine, ist, wir müssen von den Standards runter. Wir haben heute Standards, die wir erwarten, die wir vorgeben, die die Schaffung von Wohnraum unglaublich teuer machen. Wir haben uns etwas in der Gesellschaft geleistet, vieles auch, weil wir Zinsen hatten, die gar nicht vorhanden waren, da war es da nicht ganz so tragisch. Die haben eben tatsächlich die Kosten auf nahezu 5.000 Euro pro Quadratmeter gemacht. Das heißt Standards runter, zu dem seriellen Bauen dazu Standards runter, Vorgaben, die wir im Sinne von Geschossdecke, Geschosshöhe, also wirklich Vorgaben, die nicht sein müssen, weil auch ohne würde qualitativ hochwertiger Wohnraum entstehen. Da müssen wir ran. Das ist nochmal ein Rieseneinsparpotenzial, was wir haben. Man geht davon aus, dass wenn man es konsequent macht, wir von den 5.000 Euro damit ganz erheblich um 1.000 bis 1.500 Euro runterkommen könnten. Das würde den Mietpreis schon mal weiter deutlich senken. Und dann wäre der zweite Schritt, den wir machen, wir müssen auch an das Thema energetische Standards ran. Nicht, weil wir sagen, wir wollen keinen Klimaschutz. Im Gegenteil, wir müssen Klimaziele erreichen. Die Frage ist nur, ob die Dicke der Wand und die Energiemenge dafür entscheidend ist oder nicht die Frage, ob die Wärme eine klimaneutrale Wärme ist. Und da brauchen wir eine bessere Struktur, weil wir damit enorme Kosten haben und wir heute bei Energiestandards sind, dass das Haus vielleicht nur 50% oder 55% des Standardhauses verbraucht, aber es braucht alleine 55 Jahre, um das, was eingespart ist, zu nutzen, um das, was ich an Aufwand in also sozusagen CO2 investiert habe durchs Bauen, wieder einzusparen. Das heißt, da müssen wir hinkommen und sagen, ist da nicht ein geringerer Standard energetisch gesehen mit grüner Wärme, die wir voraussetzen, besser als dieser hohe Energiestandard. Und das würde nochmal erheblich die Kosten senken. Und wenn wir alles zusammennehmen, dann kann man die mutige Ansage machen, dass es wieder möglich sein wird, für 10 Euro in Deutschland pro Quadratmeter Wohnraum zu schaffen. Also für die Miete, beziehungsweise dann eben für die entsprechenden Baukosten. Und dann muss man sagen, wenn ich dann sage, ich differenziere, ich habe auch Menschen der Gesellschaft, da muss ich auf 6,50 Euro runter, dann rede ich über Differenzen, die auch Staat bezahlen kann und bezahlen muss. Und da müssen wir hin. Also serielles, modulares, um effizienter zu werden, von der Manufaktur wegzukommen, Standards runter, weil es Dinge sind, ohne die wir trotzdem in hoher Qualität wohnen können und aus dem Gebäudeenergiegesetz ein Gebäude-CO2-Gesetz zu machen, um sozusagen ganzheitlich über die Klimaziele zu reden und nicht nur über mehr Dämmung oder mehr Investitionen in dem energetischen Bereich oder über technische Infrastruktur, die wir heute zum Teil zwangsweise vorgeben.
Danke, Olaf, das hört sich sehr gut an. Jetzt wollen wir aber mal weg vom seriellen Bauen, jetzt wollen wir spielen.
Oh.
Ja, ich hoffe, du bist dabei. Und zwar spielen wir das beliebt bitte berüchtigte Spiel Entweder-Oder. Ich fange einfach mal an. Wein oder Bier?
Cola Zero. Ja, ich weiß, aber ich würde bei beiden lügen.
Wein oder Bier wurde zu Cola Zero. Meer oder Berge?
Meer.
Ja, das ist klar. Schach oder Backgammon?
Oh Gott, da muss ich nochmal einen Moment drüber nachdenken. Also Schach kann ich zumindest besser.
Fußball oder Handball?
Handball.
Oh, okay. Stadt oder Land?
Land.
Land. Pasta oder Kartoffeln?
Kartoffeln.
Kartoffeln. Wellness oder Sportaktivurlaub?
Ja, ich sag mal, Hauptsache die Familie ist dabei.
Das ist immer eine gute Maßnahme. Winter oder Sommer?
Sommer.
Tee oder Kaffee?
Morgens Kaffee, aber zu Hause gerne auch mal Tee.
Frühaufsteher oder Langschläfer?
Frühaufsteher.
Okay, also bist du die Lerche. Du sitzt einer Eule gegenüber. Kommen wir zurück zu unserem Thema, lieber Olaf. Und zwar so ein bisschen nochmal Stellenwert der seriellen Bauweise. Serielles Bauen steckt in Deutschland, glaube ich, noch ziemlich in den Kinderschuhen. Mhm. Ich glaube, in den Niederlanden ist es deutlich vermehrt schon. Du hast es schon ein bisschen angetickt, dass du den Stellenwert relativ hoch siehst. Könntest du sogar vielleicht einen Anteil beziffern an dem Wohnungsbau, wo du ja so denkst, sagst, dass es da der größte Bereich sein wird? Wie wird sich das in der Zukunft entwickeln?
Ja, tatsächlich müssen wir immer beides parallel denken. Also wir brauchen dann eben auch industrielle Fertigungsanlagen, wo wir eben für das serielle Bauen Komponenten, Fassaden und Elemente fertigen. Und eben sozusagen damit eben auch günstiger werden dadurch. Das gehört dazu. Und deswegen muss man immer sehen, auf der einen Seite muss der Markt sein und es muss dann Investor geben. Und heute haben wir eher das Problem, dass wir Unternehmen haben, die sind in der Lage, für serielles Bauen Komponenten zu fertigen, aber keine Aufträge. Also ist nicht ohne. Es ist wirklich eine Herausforderung. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir mit einem Anteil von 20-30% in der Lage wären, relativ zügig beim seriellen Bauen oder als Anteil des dann seriellen Bauens wirklich einen Beitrag zu leisten. Das wäre möglich und das passt auch ein bisschen zu der Struktur, wo eben Gebiete erschlossen werden, wo Flächen eben genutzt werden können. Und das wäre schon ein erheblicher Anteil. Und dann wird man sehen, ob die Akzeptanz nicht sogar sich steigert. Es gibt schöne Beispiele für serielles Bauen. Wenn es übrigens nachhaltig ist, ist es sehr stark und sehr oft auch Holzbau. Also okay. Das heißt, das ist natürlich insofern positiv, als CO2 negativ ist. Ich würde sogar in der Emission ja einsparen, weil ich eben das Holz verwende. Das ist natürlich hervorragend. Dann gibt es gute Beispiele dafür, das auch so zu gestalten, dass es eben nicht sozusagen das typische Beispiel, was wir kennen aus den vielleicht 60er, 70er Jahren, als sie gleich aus sind, sondern ich könnte auch mit unterschiedlichen Fassadenelementen arbeiten. Also wenn uns das gelingt, dann ist das ein guter Anteil und wir würden dann auch Investitionen auslösen, weil man eben sagen würde, ich investiere jetzt in eine Produktionsstätte, um eben Wohnraum günstiger zu erstellen und dort eben im seriellen Verfahren Fassadenelemente zu fertigen oder sogar, und da gibt es auch gute Beispiele dafür, zum Beispiel die Komplettbäder, die wir haben, die eingesetzt werden. Also ein Modul, das direkt eingesetzt wird in die Wohnung, das reduziert die Bauzeit vor Ort, damit auch erheblich die Baukosten und ist ehrlicherweise qualitativ überhaupt kein Nachteil, weil es ein in sich geschlossen gefertigtes Modul ist. Und wenn dann einer sagt, aber Olaf, dann sehen ja alle Bäder gleich aus, dann kenne ich jetzt wenige Leute, die in einem Mehrfamilienhaus mit 20 Wohnungen sich alle 20 Bäder angucken. Also in der Regel lebt man ja mit seinem eigenen Bad. Also insofern finde ich das auch unproblematisch. Also da müssen wir, glaube ich, stärker hinkommen. Da brauchen wir ein bisschen Akzeptanz für, dass nicht der Eindruck entsteht, das ist jetzt sozusagen reduziert meine Qualität, sondern man eher sagt, in vielen Bereichen vielleicht erhöht es sogar die Qualität, weil es sozusagen optimiert auch dann hergestellt wird.
Okay, spannend. Welche Wege siehst du, die geebnet werden müssen, um das serielle Bauen weiter noch voranzubringen?
Ja, tatsächlich.
Auch in die Köpfe. Wie gesagt, Bauen hat auch was Emotionales.
Ja, genau.
Und Plattenbau sieht jeder als negativ und setzt das womöglich gleich. Das ist zwar nicht so, aber es setzt sich so fest. Wie denkst du, kann man in diesen beiden Ebenen arbeiten?
Ja, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Also ich glaube, das Rechtliche, das haben wir jetzt gut auf den Weg gebracht. Daran wird es auch nicht scheitern. Wir brauchen jetzt auch unter dem Fokus der Bezahlbarkeit Investoren, Bauherren, die diesen Weg gehen, durchaus auch öffentliche Hand. Also auch wir überlegen dort, wo wir selber realisieren als Landeswohnungsgesellschaft, wäre das nicht ein Modell. Also wir müssen Vorreiter sein. Wir müssen zeigen, dass so etwas funktioniert und auch gut aussieht. Dann schaffen wir auch Akzeptanz, dass es nachgemacht wird. Das ist wichtig. Aber wir brauchen auch einen Weg, wo wir sozusagen über Partnerschaften industrielle Fertigung, damit wir eben Komponenten haben, und auf der anderen Seite eben auch der Bereitschaft, Flächen zu nutzen, um so zu bauen, brauchen wir so eine Hand-in-Hand-Geschichte. Weil sonst haben wir alle rechtlichen Möglichkeiten. Die Leute sagen, oh, finde ich gar nicht so schlecht, aber es produziert keiner diese Komponenten. Und deswegen müssen wir da dringend ran und gehen mal davon aus, dass wir dann eben auch ab dem 24. Februar ja auch sagen müssen, so wie kriegen wir jetzt den nächsten Schub bei der Frage der Schaffung des Wohnraums? Und deswegen wird ab dem 24. Februar in der inhaltlichen Debatte das serielle Bauen eine ganz zentrale Rolle spielen, ohne dass es die Lösung für alle Herausforderungen ist. Das will ich gar nicht damit sagen, aber es kann einen ganz wesentlichen Beitrag leisten. Und wenn wir dann zeigen, zum Beispiel im Holzbau, das ist ganz spannend, in der Frage der Fassadengestaltung, auch in dem gesamten Prozess sozusagen des Gebäudes. Also ich baue das, ich habe die Baustoffe, ich baue das Gebäude, ich manage das Gebäude und es wird irgendwann auch wieder zurückgebaut. Also diesen Gesamtkreislauf darstellbar. Auch da ist serielles Bauen ein großer Vorteil, weil ich sozusagen eine strukturierte Form von Komponenten und Materialien habe, die ich verwende. Also ich glaube, das kann uns gelingen, aber das ist schon noch eine Schwelle von dem bisschen, was wir heute haben, mal so wie ich jetzt gerade beschrieben habe, so hohen Anteil von 20-30% zu haben. Aber wenn wir uns das fest vornehmen, haben wir eine echte Chance.
Ja, und da können ja auch die KommunalpolitikerInnen zu beitragen, indem sie sich dem auch mehr annehmen und auch vielleicht ihre eigenen Ressentiments durch mehr Wissen dann auch abbauen und dann ihn wiederum in den Rat mit hereintragen und zu den Leuten das bringen.
Wir haben jetzt schon, also auch in der eigenen Wohnungsgesellschaft, die wir im Landkreis haben, gute Beispiele, wo wir eigentlich ein Haus 1:1 wiederbauen können. Aber das Grundstück, auf dem dann das nächste entsteht, ist jetzt nicht so geschnitten, dass das Haus wieder drauf passt. Und dann fängst du schon wieder an mit Umplanen. Also das funktioniert nicht. Nee. Und wir müssen auch natürlich überlegen, auch das werden wir uns ansehen müssen, wie schaffen wir diesen Spagat zwischen, wir wollen mehr Barrierefreiheit, aber wir müssen zusehen, dass wir die Zuschnitte der Gebäude nicht kompliziert machen. Die müssen ja einheitlich sein. Alle Wohnungen müssen gleich sein. Das ist ja eine gewisse Logik dabei, dass man sagt, wir müssen immer dafür sorgen, dass die Erdgeschosswohnungen durchgängig barrierefrei sind, dass man schon mal eine Grundmöglichkeit schafft. Wir haben jetzt eine Diskussion gehabt, die wir auch vorgegeben haben, dass der Fahrstuhl vorbereitet sein muss. Das ist richtig, er muss nicht gleich gebaut werden, aber eigentlich muss er vor die Fassade gesetzt werden. Weil wenn ich ihn jetzt schon integriere ins Gebäude, dann schaffe ich sozusagen schon bebauten Raum, der auch wieder Geld kostet. Und nochmal, es hilft den Menschen nicht, Wohnraum zu skizzieren, der schön wäre, aber nicht gebaut wird, sondern es hilft den Menschen nur Wohnraum, der gebaut wird. Und da muss ich zu Kompromissen bereit sein. Und die müssen wir, glaube ich, jetzt mit allen Beteiligten austarieren, damit alle am Ende sagen, okay, ich hätte es vielleicht ein bisschen anders gewollt, aber das, was jetzt daraus kommt, ist gut.
Genau. Und Demokratie ist das Finden von Kompromissen,
ja,
und
genau.
Das ist sowohl im Landtag,
ja,
wie im Bundestag, wie aber auch im kommunalen,
ja,
Parlament.
Na, wir haben es beim Bauen ein bisschen verlernt, weil tatsächlich in der langen Phase der niedrigen Zinsen es nicht mehr darauf ankam, ob es 300 Euro mehr oder weniger sind. Natürlich kommt es darauf an, aber das war alles erträglich. Wenn man aber heute im Geschosswohnungsbau mit 4% finanzieren muss, dann ist das natürlich eine erhebliche Auswirkung. Und deswegen ist der Fokus darauf, wie komme ich jetzt von Kosten wieder runter, heute ein anderer, als er vielleicht noch vor 3 Jahren war.
Okay, jetzt machen wir einen kleinen Exkurs. Wir kommen nämlich vom seriellen Bauen zum seriellen Sanieren. Das ist mir durch Zufall vor die Füße gefallen,
ja,
aber ich hatte da schon mal auf anderem Wege von gehört. Die Region Hannover hat sich ebenfalls damit beschäftigt und ist jetzt auch Clusterregion für serielles Bauen, serielles Sanieren. Wie funktioniert denn das nun wieder und welche Bedeutung kann das zukünftig auch für unsere Klimabilanz haben? Weil ich glaube, da ist ja so ein Punkt, wo man ansetzen muss.
Ja, definitiv. Wir machen uns ja unglaubliche Gedanken, wenn wir neu bauen, wie wir es noch besser machen können. Aber die meisten Wohnungen sind ja schon gebaut.
Deswegen, ja.
Ein nicht unwesentlicher Teil davon in einer Zeit, wo niemand über die Frage von Klimaschutz gesprochen hat, wo es nur um Baukosten ging. Das darf man ja nicht vergessen. Hatte damals auch Gründe. Es ging nur um Baukosten und da ist ganz dringender Handlungsbedarf. Und die Sanierung von Wohnraum ist sehr teuer. Das muss man sagen, weil man in die Substanz reingeht, weil man Dinge innen verändern muss und das macht es sehr aufwendig. Wenn ich aber mit Projekten arbeite wie einer Vorhangfassade, also Dämmung von außen, und die sozusagen nicht mache, indem ich jedes Gebäude extra für sich mache. Also ich messe das aus, ich gehe dahin, sondern ich habe ein System und da gibt es gute Beispiele für, dass man sagt, ich messe das Haus digital aus und daraus entwickle ich eine dann auch wieder seriell hergestellte, also in Industriemaßstab hergestellte Fassade, die liefere ich und hänge davor. Dann kann ich die Kosten ganz erheblich senken, weil ich natürlich erstens die Bauzeit vor Ort viel kürzer habe.
Eine Hausnummer, um wie viel man das senken kann, das wäre ja spannend.
Ja, das stimmt, aber jetzt würde ich tatsächlich aus der Hüfte schießen und das stimmt nachher nicht. Das wäre jetzt fatal.
Kein Problem.
Allein die Vorstellung, du nimmst dir ein Gebäude und sagst, das soll jetzt saniert werden. Denk dir die Fassade der 50er, 60er Jahre Häuser, die Geschosshäuser, die wir haben. Und du sagst, ich komme an die Baustelle, das ist eine Fassade, die kommt davor, das Fenster schon drin, alles drin. Ich reiße die alten Fenster raus, setze das davor, weil es ja optimal digital vermessen ist und verbinde das natürlich, ist alles noch mit Aufwand verbunden, alles ist fertig und das Ganze ist industriell gefertigt. Oder ich bin vor Ort und mache das alles einzeln im Gewerk. Da hat schon eine gewisse Logik, dass da eine erhebliche Kostenreduzierung drinsteht. Und zwar nicht zulasten der Qualität, sondern die kann ich natürlich darüber sicherstellen, vielleicht sogar erhöhen, weil ich es auch noch optimieren kann. Und da steckt eine große Chance drin. Das gilt jetzt nicht für alle Häuser gleich, aber da wir doch verschiedene Haustypen in den Jahrzehnten haben, kann man es anpassen dabei. Und du hast immer den Vorteil, du hast dann in einer Industriehalle fertigst du diese Komponenten, die musst du natürlich transportieren, ist groß, wissen wir alles, alles nicht sozusagen so einfach, aber besser machbar. Und du bist dann nur eine begrenzte Zeit vor Ort auf der Baustelle und die Mieterinnen und Mieter in den Gebäuden haben also sozusagen auch nur eine begrenzte Zeit der Belastung, bis es wieder fertig ist. Und das, glaube ich, ist ein ganz guter Weg, weil dieser Grundgedanke, den wir oft haben, wir müssen sozusagen Wohnraum erst freiziehen, wenn die müssen umziehen, dann kann ich den sanieren. Das ist jetzt auch lebensfern in großen Teilen. Also brauchen wir Lösungen, die sozusagen den für die Menschen sehr viel greifbarer und besser sind.
Ja, zumal wenn man bedenkt, dass ungefähr 30% des Wärmebedarfs alleine durch Wohnen,
ja,
ist da, glaube ich, dann das Potenzial nicht ganz unwesentlich.
Ein Riesenpotenzial. Und auch in der Verbindung dann, man würde ja dann auch über das Wärmesystem reden, also wie sieht dann ein Wärmesystem aus? Auch das muss übrigens einfach und seriell sein. Also wenn man sich vorstellt, ich baue heute meine Gasetagenheizung oder meine Gaszentralheizung um in eine Wärmepumpe, ist das nicht ganz einfach. Das muss ich räumlich erstmal hinkriegen. Also wir werden da hinkommen müssen und sagen, kann ich nicht auf sehr attraktive Art und Weise, jetzt wenn ich das so beschreibe, hört sich das gleich schrecklich an, aber ich versuche es trotzdem mal, einen Container in einen Siedlungsbereich stellen, in einen Bereich des Geschosswohnungsbaus und versorge damit die Häuser. Bevor ich das alles versuche, krampfhaft zu integrieren ins Gebäude, das ist pure Manufaktur, jeder Keller ist anders. Wenn ich es aber seriell fertig im Container, dann habe ich eine sozusagen Wärmeversorgung, die ich direkt anbinden kann. Und jetzt muss ich das nur noch ein bisschen hübsch machen, ne? Also ist klar, ich möchte den Leuten jetzt nicht einen schäbigen Container in den Garten stellen, aber ich glaube auch, das kann man attraktiv gestalten. Und dann ist das wieder so ein Teil, wo ich sage, wenn ich aus diesem einzelnen Lösung für eine einzelne Wohnung, ein einzelnes Gebäude zu einer strukturierten Form von Lösung komme, das senkt unglaublich die Kosten und schafft damit einen Mehrwert, auch für die Mieterinnen und Mieter, denn irgendeiner wird es am Ende bezahlen müssen.
Ja, wunderbar. Das heißt, wieder ein neues Feld, wo wir uns betätigen können.
Genau.
Und wo wir gute Ergebnisse mit erzielen können.
Wo auch Wertschöpfung entsteht,
ja,
Arbeitsplätze entstehen, weil ich natürlich dann in ganz anderer strukturierter Form das Handwerk auch unterstützen kann. Ich brauche ja das Handwerk, um das umzusetzen. Aber ich habe gar nicht so viel Handwerk, um alles parallel anzugehen. Und da würde jetzt sozusagen Industrie in der Vorfertigung, Handwerk in der Umsetzung, im wahrsten Sinne des Wortes, Hand in Hand arbeiten.
Lieber Olaf, wir sind schon fast am Ende. Aber eine Sache interessiert mich noch. Du bist jetzt seit fast 23 Jahren auf den verschiedensten Ebenen politisch tätig. Und Politiker zu sein bedeutet ja nicht unbedingt einen 9-to-5-Job. Und es schlägt einem auch in der Öffentlichkeit nicht immer nur Positives entgegen. Mhm. Was treibt dich an?
Es macht einfach Spaß. Jetzt habe ich auch noch Glück, weil ich ja von Haus aus mal was ganz anderes gemacht habe. Die Lumagen Elektrotechnik, da viel in der Entwicklung von Hard- und Software gewesen, habe aber auch viel Energietechnik und Nachrichtentechnik gemacht. Und all das finde ich jetzt gerade wieder. Wir leben jetzt schon seit vielen Jahren, jetzt erst recht in so einer Zeit der größten Veränderung. Das macht den Menschen Angst, aber wenn wir es richtig machen, ist das eine riesige Chance, die wir haben. Und das motiviert natürlich unheimlich. Also ich würde mal sagen, es passt jetzt genau in die Zeit, die Themen und die Fähigkeiten und Kompetenzen. Und wir sind mit all den Aufgaben, die wir uns vorgenommen haben, noch nicht fertig. Das merkt man immer so in so einer Legislatur. Wir nehmen uns ganz viel vor. Mit erschreckender Geschwindigkeit geht die Legislatur vorbei. Man ist selbst auch immer ein Stück unzufrieden, dass man Dinge nicht geschafft hat. Also wir haben mal den Satz geprägt, Haus, wir bauen an einem neuen Land und wir sind noch nicht fertig. Und deswegen würde ich gerne noch weitermachen.
Das hört sich sehr motivierend an, lieber Olaf. Und von daher wünsche ich dir da weiterhin viel Erfolg.
Danke dir.
Und bin mir sicher, dass ihr den haben werdet bei euch im Haus. Wir sind am Ende unseres heutigen Podcasts. Die Zeit ist gerast. Ich bin sehr erstaunt, dass das so schnell vorbeiging. Aber es war eben auch sehr spannend. Und die kommunalen Punkte, die wir angesprochen haben, glaube ich, bringen uns alle weiter. Ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken, dass du hier warst.
Dankeschön.
Ich glaube, du wirst nicht das letzte Mal hier gewesen sein. Ich freue mich mit Sicherheit aufs nächste Mal. Lieber Olaf, danke, dass du da warst.
Vielen Dank.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Podcast mit dem niedersächsischen Wirtschaftsminister, der auch zuständig ist für Bauen, Verkehr und Digitalisierung, Olaf Lies, zum Thema serielles Bauen. Was haben wir heute gelernt? Serielles Bauen kann einen entscheidenden Beitrag leisten, um die Wohnungsproblematik deutlich zu entschärfen. Wie immer im Leben muss man sich mit diesem Thema einfach nur näher auseinandersetzen. Die gesetzlichen Regelungen sind geklärt. Das hat uns der Minister gerade vorhin ausführlich verdeutlicht. Eigentlich ist alles angerichtet. Es liegt jetzt nur an uns, den Ratsfrauen und Ratsherren, die Vorteile des seriellen Bauens zu sehen und in den Fokus zu nehmen. Ich bedanke mich bei euch für euer Zuhören und freue mich, wenn ihr den Podcast Campus Kommunal abonniert. Wer ein spannendes Thema, ein spannendes kommunales Thema gerne in unserem Podcast hören möchte, kann uns schreiben. Guckt einfach auf der Internetseite des Rüdiger-Butte-Bildungswerkes nach den Kontaktdaten. Euch einen schönen Tag, eine schöne Zeit, wo auch immer ihr seid. Bis zum nächsten Mal.